Hier ist die Spiritualität bei Radio Horeb. Mein Name ist Bodo Klose. Ein ganz herzliches Grüß Gott aus dem Radio Horeb Studio in Ravensburg. Aktuell sind wir bereits mitten im Jahr der Barmherzigkeit, welches Papst Franziskus für 2016 ausgerufen hat. Für das Jahr davor, für 2015, hatte der Papst ein Jahr des gottgeweihten Lebens ausgerufen. Dieses fand seinen Abschluss nicht zum Ende des Kirchenjahres im November, sondern am gestrigen 2. Februar, am Fest der Darstellung des Herrn oder auch am Fest Maria Lichtmess. Ein Grund dafür liegt darin, dass Papst Johannes Paul II. In seiner Amtszeit in den 90er Jahren diesen Tag zum Tag des geweihten Lebens erklärt hat. Und für uns ist das ein guter Grund, Rückschau zu halten. Welche Ziele hatte Papst Franziskus dabei, ein Jahr des gottgeweihten Lebens auszurufen? Was hat dieses Jahr bewirkt? Was hat sich verändert? Was bleibt? All diese Fragen interessieren uns. Und auch, wie kann ein Zeugnis für Christus, ein gottgeweihtes Leben in unserer Zeit aussehen? Diese Fragen reflektieren wir mit Pater Gregor Lenzen. Pater Gregor ist Priester in der Ordensgemeinschaft der Passionisten. Er war einige Jahre der Leiter der Provinz der süddeutsch-österreichischen Passionisten. Und heute lebt er mit Brüdern im Passionistenkloster in Eichstätt und ist dort Seelsorger, unter anderem an der Heiligkreuzkirche. Er ist auch Priesterseelsorger. Grüß Gott, Pater Gregor.
Grüß Gott, Herr Klose.
Das Jahr des geweihten Lebens, des gottgeweihten Lebens, das ist ja gestern zu Ende gegangen. Was für eine Bedeutung hat das für Sie gehabt?
Ja, für mich als Ordensmann war es natürlich wieder eine Einladung, über meine Lebensform, über meine Berufung nachzudenken und tiefer in sie einzudringen. Es war ja auch das Anliegen des Papstes, dass die Ordensleute sich wieder erinnern sollten, wozu sie da sind, was ihre eigentliche Berufung ist und ihr Platz in der Kirche. Und dazu hat dieses Jahr einfach wieder Anstöße gegeben, tiefer in die eigene Berufung hineinzuwachsen. Und dafür waren wir Ordensleute sicher auch sehr dankbar.
Es wird in dieser Sendung also um die Berufung auch für Ordensleute gehen, für Priester, aber auch, was das für normale Christen, also für Sie, liebe Hörer und Hörer, bedeuten kann. Was heißt es so, ein gottgeweihtes Leben zu leben? Ist das auch etwas für einen persönlich? Das soll auch Platz haben in dieser Sendung und von daher lade ich Sie herzlich ein, zuzuhören, jetzt auch, wenn Pater Gregor Lenzen seinen Vortrag hält zu dem Thema Zeugnis für Christus, gottgeweihtes Leben in unserer Zeit.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, lassen Sie mich zur Einstimmung in unser Thema mit einer kleinen Geschichte beginnen. Auf den Philippinen erzählen sich die Leute folgende Geschichte. Ein König hatte zwei Söhne. Als er alt wurde, wollte er einen der beiden zu seinem Nachfolger bestellen. Er versammelte die Weisen seines Landes und rief seine beiden Söhne herbei. Er gab jedem der beiden 5 Silberstücke und sagte: Ihr sollt für dieses Geld die Halle in unserem Schloss bis zum Abend füllen. Womit? Das ist eure Sache. Die Weisen sagten: Das ist eine gute Aufgabe. Der älteste Sohn ging davon und kam an einem Feld vorbei, wo die Arbeiter dabei waren, das Zuckerrohr zu ernten und in einer Mühle auszupressen. Das ausgepresste Zuckerrohr lag nutzlos umher. Er dachte sich: Das ist eine gute Gelegenheit, mit diesem nutzlosen Zeug die Halle meines Vaters zu füllen. Mit dem Aufseher der Arbeiter wurde er einig, und sie schafften bis zum späten Nachmittag das ausgedroschene Zuckerrohr in die Halle. Als sie gefüllt war, ging er zu seinem Vater und sagte: Ich habe die Aufgabe erfüllt. Auf meinen Bruder brauchst du nicht mehr zu warten. Mach mich zu deinem Nachfolger. Der Vater antwortete: Es ist noch nicht Abend, ich werde warten. Bald darauf kam auch der jüngere Sohn. Er bat darum, das ausgedroschene Zuckerrohr wieder aus der Halle zu entfernen. So geschah es. Dann stellte er mitten in die Halle eine Kerze und zündete sie an. Ihr Schein füllte die Halle bis in die letzte Ecke hinein. Der Vater sagte: Du sollst mein Nachfolger sein. Dein Bruder hat 5 Silberstücke ausgegeben, um die Halle mit nutzlosem Zeug zu füllen. Du hast nicht einmal ein Silberstück gebraucht und hast sie mit Licht erfüllt. Du hast sie mit dem gefüllt, was die Menschen brauchen. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir brauchen als Menschen Licht. Licht, das Leben schenkt. Und das Symbol des gestrigen Festes der Darstellung des Herrn ist auch das Licht. Die Kerzen, die wir in unseren Händen hielten, sollten uns daran erinnern, Christus ist das Licht, das jeden Menschen erleuchtet. Er kam in die Dunkelheit unserer Welt, um ein helles Licht anzuzünden. Sein Leben war deshalb Licht, weil es ganz Hingabe war an Gott, den Vater, der ihn gesandt hatte. Die Szene, die uns gestern im Evangelium vor Augen gestellt wurde, bringt uns diese Wahrheit wieder ganz nahe. Wir sahen die Eltern Jesu, wie sie in den Tempel nach Jerusalem kommen, um das Kind dem Herrn zu weihen. Christus ist also der Gottgeweihte in vollkommenster Weise. In dieser Weihe ist auch der Gehorsam gegenüber Gott mit eingeschlossen, jener Gehorsam, der Jesus schließlich ans Kreuz bringt und in den Tod. Hier wird das Geheimnis Christi, des Geweihten des Vaters, enthüllt, der in die Welt gekommen ist, um den Willen des Vaters treu zu erfüllen. Der greise Simeon sagt mit prophetischen Worten, das erhabene Opfer Jesu an den Vater und seinen endgültigen Sieg voraus. Die Darstellung Jesu im Tempel ist so ein beredtes Bild der Ganzhingabe des eigenen Lebens. Deshalb wollte der heilige Papst Johannes Paul II., dass der 2. Februar als Tag des gottgeweihten Lebens begangen wird. In seinem diesbezüglichen Schreiben an die Bischöfe und Ordensleute vom Januar 1997 sagte er: Die Feier des Tages des geweihten Lebens, der am kommenden 2. Februar zum ersten Mal begangen wird, will der ganzen Kirche helfen, das Zeugnis der Männer und Frauen, die sich für ein Leben der engeren Christusnachfolge durch die Übernahme der evangelischen Räte entschieden haben, immer mehr wertzuschätzen. Zugleich will er für die Personen des geweihten Lebens Gelegenheit sein, ihre Vorsätze zu erneuern und ihre Hingabe an den Herrn zu verlebendigen. Zitat Ende. In seinem nachsynodalen apostolischen Schreiben Vita Consecrata aus dem Jahre 1996 hatte der Papst geschrieben, dass das Ordensleben, Zitat, das innerste Wesen der christlichen Berufung offenbart und darstellt. Das innerste Wesen christlicher Berufung besteht eben genau in der Nachahmung jener Lebensform, die der Herr Jesus Christus selbst auf sich genommen hat, das heißt Jungfräulichkeit, Armut und Gehorsam. die Ordensleute und Mitglieder des geweihten Lebens versuchen, diese Haltungen in unserer Welt gegenwärtig zu setzen und erinnern dadurch alle Menschen an ihre grundsätzliche Berufung, ganz dem Herrn zu gehören. Indem Ordensfrauen und Ordensmänner ihre Berufung leben, zünden sie gleichsam, um im Bild der eingangs erzählten Geschichte zu bleiben, ein Licht in der Halle dieser Welt an. Getaufte, dass alle getauften Christen dieser Welt erinnern soll, dass sie auch Gott geweiht sind. Es wäre traurig, wenn dieses Licht des geweihten Lebens verlöschen würde, weil niemand mehr bereit ist, diesen Weg zu gehen. Haben wir Mut und beten wir dafür, dass junge Menschen sich für die Berufung zum gottgeweihten Leben öffnen und diese Hoffnung weitertragen. Dazu können wir alle beitragen, indem wir ein entsprechendes geistiges Klima schaffen, in dem Berufungen gedeihen können. Der Heilige Vater Johannes Paul II. Rief den Ordensleuten zu, ihr sollt euch nicht nur einer glanzvollen Geschichte erinnern und darüber erzählen, sondern ihr habt eine große Geschichte aufzubauen. Blickt in die Zukunft, in die der Geist euch versetzt, um durch euch noch größere Dinge zu vollbringen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich möchte Ihnen nun in einem zweiten Schritt das apostolische Schreiben unseres Heiligen Vaters Papst Franziskus zum Jahr des geweihten Lebens erschließen. Er hat dieses Schreiben verfasst unter dem Datum des 21. November 2014, dem Fest Mariä Opferung. Und er bezieht sich gleich zu Beginn dieses Schreibens an das eben gehörte Zitat vom heiligen Papst Johannes Paul II. Und schreibt, nach Anhörung der Kongregation für die Institute geweihten Lebens und für die Gesellschaften apostolischen Lebens habe ich als Ziele dieses Jahres dieselben bestimmt, die der heilige Johannes Paul II. Der Kirche zu Beginn des dritten Jahrtausends vorgeschlagen hatte und so in gewisser Weise das wieder aufgenommen, was er bereits in dem nachsynodalen apostolischen Schreiben Vita Consecrata empfohlen hatte. Zitat: Ihr sollt euch nicht nur einer glanzvollen Geschichte erinnern und darüber erzählen, sondern ihr habt eine große Geschichte aufzubauen. Blickt in die Zukunft, in die der Geist euch versetzt, um durch euch noch große Dinge zu vollbringen. Als ersten Schritt in seinem apostolischen Schreiben weist dann Papst Franziskus darauf hin, dass es zunächst einmal trotzdem darum geht, auch in die Vergangenheit zu schauen und sich eben jener glanzvollen Geschichte zu erinnern. Er schreibt, das erste Ziel ist, dankbar auf die Vergangenheit zu schauen. Jedes unserer Institute kommt aus einer reichen, charismatischen Geschichte. An seinem Ursprung steht das Handeln Gottes, der in seinem Geist einige Menschen in die engere Nachfolge Christi ruft, um das Evangelium in eine besondere Lebensform zu übertragen, die Zeichen der Zeit mit den Augen des Glaubens zu lesen und mit Kreativität auf die Bedürfnisse der Kirche zu antworten. die Anfangserfahrung ist dann gewachsen und hat sich durch die Einbeziehung weiterer Mitglieder in neuen geografischen und kulturellen Umfeldern entwickelt. So wurden neue Weisen, das Charisma zu verwirklichen, ins Leben gerufen und neue Initiativen und Ausdrucksformen apostolischer Liebe verwirklicht. Das ist wie der Same, der zum Baum wird und seine Zweige ausbreitet. In diesem Jahr wird es zweckmäßig sein, wenn jede charismatische Familie sich ihrer Anfänge und ihrer geschichtlichen Entwicklung erinnert, um Gott zu danken, der der Kirche so viele Gaben geschenkt hat, die ihr Schönheit verleihen und sie für jede Art guter Werke ausrüsten. Die eigene Geschichte zu erzählen ist unerlässlich, um die Identität lebendig zu erhalten, wie auch um die Einheit der Familie und das Zugehörigkeitsgefühl ihrer Mitglieder zu festigen. Es geht nicht darum, Archäologie zu betreiben oder nutzlose Nostalgien zu pflegen, sondern vielmehr darum, den Weg der vergangenen Generationen nachzugehen, um auf ihm den inspirierenden Funken, die hohen Bestrebungen, die Pläne und die Werte wahrzunehmen, die sie bewegt haben. Angefangen von den Gründern, den Gründerinnen und den ersten Gemeinschaften. Alles, schreibt der Papst, ist lehrreich und wird zugleich ein Aufruf zur Umkehr. Die eigene Geschichte zu erzählen bedeutet, Gott zu loben und ihm zu danken für all seine Gaben. Also die Wichtigkeit, die der Papst hier unterstreicht, sich an die charismatischen Ursprünge des jeweiligen geweihten Lebens zu erinnern. Dann weist er darauf hin, dass dieses Jahr uns auffordert, die Gegenwart mit Leidenschaft zu leben. Die dankbare Erinnerung an die Vergangenheit drängt uns im aufmerksamen Hinhören auf das, was der Geist heute der Kirche sagt, die grundlegenden Aspekte unseres geweihten Lebens immer tiefgreifender zu verwirklichen. Als Grundlage für das geweihte Leben hebt Papst Franziskus dann das Evangelium hervor, die frohe Botschaft Jesu Christi. Und er schreibt, vom Beginn des ersten Mönchtums an bis zu den heutigen neuen Gemeinschaften ist jede Form geweihten Lebens aus dem Ruf des Geistes hervorgegangen, Christus so nachzufolgen, wie es im Evangelium gelehrt wird. Für die Gründer und Gründerinnen war das Evangelium die Regel schlechthin. Jede andere Regel wollte nur ein Ausdruck des Evangeliums sein und ein Hilfsmittel, es in Fülle zu leben. Ihr Ideal war Christus, sich ganz und gar ihm zu verbinden, bis zu dem Punkt, mit Paulus sagen zu können, für mich ist Christus das Leben und Sterben Gewinn. Die Gelübde hatten nur den Sinn, diese ihre leidenschaftliche Liebe zu verwirklichen. Die Frage, die wir in diesem Jahr uns zu stellen berufen sind, ist, ob und wie auch wir uns vom Evangelium hinterfragen lassen, ob es wirklich das vade mecum für das Alltagsleben und für die Entscheidungen ist, die wir treffen müssen. Es ist anspruchsvoll und erwartet, mit Radikalität und Aufrichtigkeit gelebt zu werden. Es reicht nicht, das Evangelium zu lesen, auch wenn Lektüre und Studium äußerst wichtig bleiben. Es reicht nicht, es nur zu meditieren. Und das tun wir mit Freude jeden Tag. Jesus verlangt von uns, es zu verwirklichen, seine Worte zu leben. Also aus diesem Abschnitt geht deutlich hervor, wie sehr Papst Franziskus das Evangelium als Grundlage jeden geweihten Lebens sieht und wie sich das geweihte Leben immer wieder aus der Betrachtung der Heiligen Schrift her inspirieren lassen muss und neue Herausforderungen daraus zu ziehen hat. Ein anderer wichtiger Gedanke, der in diesem apostolischen Schreiben aufscheint, ist die Gemeinschaft, dass die Mitglieder des geweihten Lebens dazu berufen sind, exemplarisch Gemeinschaft vorzuleben. Der Papst schreibt: Beim Gedenken an die Ursprünge kommt eine weitere Komponente des Projekts des geweihten Lebens ans Licht. Gründer und Gründerinnen waren fasziniert von der Einheit der Zwölf, die Jesus umgaben, von der Communio, Gemeinschaft, welche die Urgemeinde von Jerusalem auszeichnete. Als sie ihre eigene Gemeinschaft ins Leben riefen, wollte jeder und jede von ihnen jene Modelle des Evangeliums nachbilden, ein Herz und eine Seele zu sein und sich der Gegenwart des Herrn zu erfreuen. Die Gegenwart mit Leidenschaft zu leben bedeutet, Experten des gemeinschaftlichen Lebens zu werden, Zeugen und Baumeister im Sinne jenes göttlichen Planes für Gemeinschaft, der die Geschichte der Menschen krönen soll. In einer Gesellschaft der Auseinandersetzung, des schwierigen Zusammenlebens zwischen verschiedenen Kulturen, der Übergriffe auf die Schwächsten und der Ungleichheiten sind wir berufen, ein konkretes Vorbild von Gemeinschaft zu bieten, in der es möglich ist, durch die Anerkennung der Würde jedes Menschen und der Gemeinsamkeit der Gabe, die jeder mitbringt, in brüderlichen Beziehungen zu leben. Und der Papst fährt fort, indem er sich den Ordensleuten und Mitgliedern des geweihten Lebens direkt zuwendet: Seid also Frauen und Männer der Communio, seid mutig zugegen, wo es Uneinigkeiten und Spannungen gibt, und seid ein glaubwürdiges Zeichen der Gegenwart des Geistes, der den Herzen die Leidenschaft einflößt, damit alle eins seien. Lebt die Mystik der Begegnung, die Fähigkeit zu hören, anderen Menschen zuzuhören, die Fähigkeit, gemeinsam den Weg, die Methode zu suchen. Und lasst euch dabei erleuchten von der Beziehung der Liebe zwischen den drei göttlichen Personen als Vorbild für alle zwischenmenschlichen Beziehungen. Der Papst geht dann in der Folge auch auf die Krise des geweihten Lebens in der heutigen Welt ein und setzt bewusst die christliche Hoffnung gegen diese Krisenstimmung. Er schreibt dazu: Die Zukunft voll Hoffnung ergreifen will das dritte Ziel dieses Jahres sein. Die Schwierigkeiten, denen das geweihte Leben in seinen verschiedenen Formen entgegensteht, sind uns bekannt. Das Nachlassen der Berufungen und die Überalterung, vor allem in der westlichen Welt, die finanziellen Probleme infolge der schweren weltweiten Finanzkrise, die Herausforderungen der Internationalität und der Globalisierung, die verborgene Gefahr des Relativismus, die gesellschaftliche Ausgrenzung und Irrelevanz. Gerade in diesen Unsicherheiten, die wir mit vielen unserer Zeitgenossen teilen, verwirklicht sich unsere Hoffnung, eine Frucht des Glaubens an den Herrn der Geschichte, der uns immer neu zuspricht: Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Die Hoffnung, von der wir sprechen, gründet sich nicht auf die Zahlen oder auf die Werke, sondern auf denjenigen, auf den wir unsere Hoffnung gesetzt haben und für den nichts unmöglich ist. Das ist die Hoffnung, die nicht enttäuscht und die dem geweihten Leben erlauben wird, in der Zukunft weiter eine bedeutende Geschichte zu schreiben. Auf die Zukunft müssen wir unseren Blick richten, in dem Bewusstsein, dass der Geist uns auf sie zutreibt, um weiterhin Großes mit uns zu vollbringen. Gebt nicht der Versuchung der Zahlen und der Leistungsfähigkeit nach und noch weniger der, auf die eigenen Kräfte zu vertrauen. Erforscht die Horizonte eures Lebens und des gegenwärtigen Augenblicks in aufmerksamer Wachsamkeit. Mit Benedikt dem 16. wiederhole ich euch: Schließt euch nicht den Unheilspropheten an, die das Ende oder die Sinnlosigkeit des geweihten Lebens in der Kirche unserer Tage verkünden. Bekleidet euch vielmehr mit Jesus Christus und legt die Waffen des Lichts an, wie der heilige Paulus mahnt, indem ihr wach bleibt und wachsam seid. Setzen wir unseren Weg fort und nehmen wir ihn immer neu auf, im Vertrauen auf den Herrn. Von dieser christlichen Hoffnung also, die uns durch den Blick auf den Herrn vermittelt wird, soll das geweihte Leben auch in den Krisenzeiten unserer Zeit erfüllt sein und bleiben. Dann spricht der Heilige Vater über das Zeugnis der Freude, das das geweihte Leben in unserer Welt geben soll, und sagt dazu: Was erwarte ich mir im Besonderen von diesem Gnadenjahr des geweihten Lebens? Das immer gilt, was ich einmal gesagt habe: Wo Ordensleute sind, da ist Freude. Wir sind gerufen, zu erfahren und zu zeigen, dass Gott fähig ist, unser Herz zu erfüllen und uns glücklich zu machen, ohne dass wir anderswo unsere Glückseligkeit zu suchen brauchen. Dass die echte Geschwisterlichkeit, die wir in unseren Gemeinschaften leben, unsere Freude nährt. Dass unsere Ganzhingabe im Dienst der Kirche an den Familien, den Jugendlichen, den Alten, den Armen uns als Menschen verwirklicht und unser Leben erfüllt. Dass man unter uns keine traurigen Gesichter sieht, keine unzufriedenen und unbefriedigten Menschen, denn eine Nachfolge in Traurigkeit ist ein Trauerzug. Wie alle anderen Menschen erleben wir Schwierigkeiten, dunkle Nächte des Geistes, Enttäuschungen, Krankheiten, das altersbedingte Schwinden der Kräfte. Genau darin sollten wir unsere vollkommene Freude finden, wie es Franziskus ausgedrückt hat. Lernen, das Antlitz Christi zu erkennen, der uns in allem ähnlich geworden ist, und so die Freude zu verspüren, uns ihm ähnlich zu wissen, ihm, der aus Liebe zu uns es nicht zurückgewiesen hat, das Kreuz zu erleiden. In einer Gesellschaft, die den Kult der Leistungsfähigkeit, eines übertriebenen Gesundheitsbewusstseins und des Erfolgs zur Schau stellt, während sie die Armen ausgrenzt und die Verlierer ausschließt, können wir durch unser Leben die Wahrheit der Worte der Schrift bezeugen: Wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Auf das geweihte Leben können wir gut anwenden, was sich im apostolischen Schreiben Evangelii Gaudium mit Hinweis auf eine Predigt Benedikts des 16. geschrieben habe. Die Kirche wächst nicht durch Proselytismus, sondern durch Anziehung. Ja, das geweihte Leben erfährt keinen Zuwachs, wenn wir schöne Berufungskampagnen organisieren, sondern wenn die jungen Menschen, die uns begegnen, sich von uns angezogen fühlen, wenn sie uns als glückliche Männer und Frauen sehen. Ebenso hängt seine apostolische Wirksamkeit nicht von der Effizienz und der Kraft seiner Mittel ab. Euer Leben ist es, das sprechen muss. Ein Leben, das die Freude und die Schönheit, das Evangelium zu leben und Christus nachzufolgen, zum Ausdruck bringt. Diese Sätze sind sicherlich immer wieder auch ein Anstoß, eine Art Gewissenserforschung, wo wir als Ordensleute und Mitglieder des geweihten Lebens uns immer wieder fragen sollen, dürfen, strahlen wir diese Freude aus und lebt Christus so in uns, dass diese Anziehungskraft auch von unserem Leben ausgeht. Und noch ein wichtiger Gedanke wird vom Heiligen Vater in seinem Schreiben angesprochen, im Blick auf das geweihte Leben, und das ist der prophetische Dienst. Er schreibt: Ich erwarte, dass ihr die Welt aufweckt. Denn das Merkmal, das das geweihte Leben kennzeichnet, ist die Prophetie. Wie ich zu den Ordensoberen gesagt habe, gehört die evangeliumsgemäße Radikalität nicht nur den Ordensleuten, sie wird von allen verlangt. Aber die Ordensleute folgen dem Herrn auf besondere Art, auf prophetische Weise. Das ist die Priorität, die jetzt verlangt wird. Propheten sein, die Zeugnis geben, wie Jesus auf dieser Erde gelebt hat. Nie darf ein Ordensangehöriger der Prophetie entsagen. Der Prophet empfängt von Gott die Fähigkeit, die Geschichte, in der er lebt, zu beobachten und die Ereignisse zu deuten. Er ist wie ein Wächter, der in der Nacht wacht und weiß, wann der Morgen kommt. Er kennt Gott und er kennt die Menschen, seine Brüder und Schwestern. Er ist fähig zu unterscheiden und das Übel der Sünde und die Ungerechtigkeiten öffentlich anzuklagen, weil er frei ist, weil er sich keinem anderen Herrn verantworten muss außer Gott, keine anderen Interessen hat als die Gottes. Der Prophet steht gewöhnlich auf der Seite der Armen und Wehrlosen, weil er weiß, dass Gott selbst auf ihrer Seite steht. Und noch einmal weist dann der Heilige Vater, Papst Franziskus, in seinem Schreiben auf die Bedeutung der Gemeinschaft hin, die durch Ordensleute und Mitglieder des geweihten Lebens exemplarisch gelebt werden soll. Und er hebt hier den Gedanken der Schule der Gemeinschaft hervor, wenn er schreibt: Die Ordensmänner und Ordensfrauen sowie alle anderen geweihten Personen sind berufen, Experten der Communio, der Gemeinschaft, zu sein. Ich erwarte daher, dass die Spiritualität der Gemeinschaft, auf die der heilige Johannes Paul II. Hingewiesen hat, Wirklichkeit wird und dass ihr in vorderster Linie steht, um die großen Herausforderungen zu ergreifen, die in diesem neuen Jahrtausend vor uns liegt. Die Kirche zum Haus und zur Schule der Gemeinschaft zu machen. Und weiter schreibt er: Es geht darum, nach gegenseitiger Annahme und Aufmerksamkeit zu streben. Die Gemeinschaft der materiellen und geistlichen Güter, die Correctio Fraterna, den Respekt gegenüber den Schwächsten zu praktizieren. Es ist die Mystik, die darin liegt, zusammenzuleben und die aus unserem Leben eine heilige Wallfahrt macht. Wir müssen uns auch nach der Beziehung zwischen den Menschen unterschiedlicher Kulturen fragen, in Anbetracht der Tatsache, dass unsere Gemeinschaften immer internationaler werden. Wie kann man es möglich machen, dass jeder sich äußert, mit seinen besonderen Gaben angenommen wird, voll und ganz Mitverantwortung erhält? Ferner erwarte ich mir, schreibt der Papst, dass die Gemeinschaft zwischen den Mitgliedern der verschiedenen Institute wächst. Er denkt hier an gemeinsame Projekte für die Bildung, die Evangelisierung und für soziale Maßnahmen. Er spricht auch über die Gemeinschaft und die Begegnung zwischen unterschiedlichen Charismen und Berufungen als einem Weg der Hoffnung. Und er sagt, dass wir uns vor der Krankheit der Selbstbezogenheit bewahren müssen. Zugleich, schreibt er, ist das geweihte Leben berufen, eine aufrichtige Synergie zwischen allen Berufungen in der Kirche anzustreben, angefangen von den Priestern und den Laien, um so die Spiritualität der Gemeinschaft vor allem innerhalb der eigenen Gemeinschaft und dann in der kirchlichen Gemeinschaft und über deren Grenzen hinaus zu stärken. Und er schließt diesen Abschnitt mit den Worten: Zieht euch nicht in euch selbst zurück. Lasst euch nicht von den kleinen Streitereien zu Hause belästigen. Bleibt nicht Gefangene eurer Probleme. Diese lösen sich, wenn ihr hinausgeht, um den anderen zu helfen, ihre Probleme zu lösen und um die gute Nachricht zu verkünden. Ihr werdet das Leben finden, wenn ihr das Leben hingebt, die Hoffnung, wenn ihr Hoffnung gebt, die Liebe, wenn ihr liebt.
Meinen Leib, meine Seele, meinen Sinn.
Sie hören Radio Horeb, die Spiritualität. Papst Franziskus hatte das Jahr 2015 zum Jahr des gottgeweihten Lebens ausgerufen, am gestrigen Fest der Darstellung des Herrn, der Tag des geweihten Lebens, so hat ihn Papst Johannes Paul II. Ins Leben gerufen. Der ging dieses Jahr des geweihten Lebens offiziell zu Ende. Und in dieser Sendung wollen wir noch einmal ein bisschen Nachlese betreiben, ja, dass man so nochmal den Blick darauf wirft, warum wollte eigentlich Papst Franziskus das auch nochmal so zum ganzen bewussten Jahr machen und wie kann auch heute ein gottgeweihtes Leben als Zeugnis für Christus aussehen. Ich bin Bodo Klose und ich bin im Gespräch mit Pater Gregor Lenzen. Er ist Priester in der Ordensgemeinschaft der Passionisten und er ist Seelsorger in Eichstätt, südlich von Nürnberg. Pater Gregor, das war ja ein Aspekt, der in dem Vortrag jetzt auch ziemlich gut rüberkam, dass Ordensleute, geweihte Menschen auch Experten von Communio sein sollen. Also sie leben in einer kleinen Ordensgemeinschaft und ja, sie sollen Zeugnis sein nach draußen. Was klingt da bei Ihnen an?
Ja, dass Gemeinschaft nichts Selbstverständliches ist. Es hört sich ja immer schön an, in Gemeinschaft zu leben, aber Gemeinschaft ist immer auch eine Herausforderung. Vor allen Dingen, wenn es sich, wie bei Ordensgemeinschaften, ja, um Gruppen von Menschen handelt, die ganz unterschiedlich sind, mit ganz unterschiedlichen Hintergründen in das Kloster oder in die Gemeinschaft gekommen sind, auch unterschiedliche Charaktere, dass die es schaffen, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, unter einem Dach gemeinsam zu leben, ist überhaupt nicht selbstverständlich. Da braucht es eben eine Grundlage, eben würde ich sagen, nicht nur eine natürliche, sondern eine übernatürliche Grundlage, die diese Menschen zusammenhält. Und das ist sicher der gemeinsame Glaube, die gemeinsame Berufung, dieses gemeinsame von Gott gerufen sein in diese Lebensform, in diese konkrete Gemeinschaft. Und so schauen Menschen unterschiedlichster Art in einer Ordensgemeinschaft gemeinsam in eine Richtung, nämlich auf den Herrn, der sie gerufen hat. Und das hält sie zusammen. Und das ist immer wieder auch das Wunder der Gemeinschaft.
Und Sie haben auch gesagt, dass der ganz wichtig ist in so einer Berufung, die Erinnerung an den Anfang, und Sie sagen jetzt auch, dass man gemeinsam drauf schaut, also das lese ich schon mal raus, man sollte als Berufener, auch im Ordensberuf, kein Solist sein, sondern aus Gemeinschaft heraus und dann aber auch auf die Anfänge zu schauen. Was war so ein Urimpuls, auf den es da ankommt? Denn diese Berufung hat ja immer auch mit so einem Urgedanken zu tun, einer richtigen Berufung.
Richtig. Also alle Orden, Ordensgemeinschaften, Gemeinschaften geweihten Lebens haben mit ganz konkreten Menschen begonnen. Das ist eigentlich immer das Grundmuster. Bewegungen in der Kirche, auch Erneuerungsbewegungen, entstehen nicht durch Programme, nicht durch Papiere, sondern immer, indem ganz konkrete Menschen, Frauen, Männer von Gott, vom Heiligen Geist berührt werden und indem Gott ihnen eine besondere Gabe schenkt, und das nennen wir Charisma, indem er ihnen ein Charisma schenkt für einen konkreten Dienst, eine Mission, eine Sendung in der Kirche. So entsteht dann eine Gemeinschaft, die sich dann denselben Idealen, dem Charisma eben verpflichtet fühlt und versucht, jeder, jede auf seine Weise natürlich dann diesem Charisma auch im persönlichen Leben und Wirken innerhalb der Gemeinschaft Gestalt zu verleihen und es zum Strahlen zu bringen.
Papst Johannes Paul II. Hat, das war glaube ich 1997, diesen Tag des geweihten Lebens ins Leben gerufen. Und ihm war wichtig, natürlich auch die Ordensberufe da in Blick zu nehmen. Ihm war aber auch wichtig, dass an diesem Tag Gemeinden, besonders auch Jugendlichen, die Entscheidung zu einem Leben in der Nachfolge Christi vor Augen gestellt werden. Heißt das alles schon im Hinblick auf einen Ordensberuf, dass man sagt, Mensch, so ein Beruf, der ist attraktiv? Oder geht es auch mal grundsätzlich um eine Entscheidung für die Nachfolge Christi, auch wenn man noch nicht sich für einen Ordensberuf entscheiden würde?
Das würde ich auch so sehen, wie Sie das jetzt zuletzt formuliert haben. Das Ordensleben, das geweihte Leben, soll einfach zum Ausdruck bringen, soll exemplarisch etwas zum Ausdruck bringen, nämlich dass wir alle letztlich dazu berufen sind, als Gottgeweihte in dieser Welt zu leben, dass jeder Mensch eine Berufung von Gott hat, dass jeder auch in die Nachfolge Jesu Christi gerufen ist. Im Grunde geht es im geweihten Leben darum, die Taufgelübde besonders intensiv zu leben. Die Taufgelübde, die allen Christen gemeinsam sind. Es geht darum, jetzt im Ordensleben freier und ungehinderter etwas zu leben, was im Grunde aber jeden Christen angeht als Herausforderung, nämlich dem Herrn nachzufolgen in diesem Geist der evangelischen Räte und in eine Freiheit hineinzuwachsen.
Pater Gregor, die evangelischen Räte kurz erklären?
Ja, die evangelischen Räte, das meinen wir, wenn wir sagen Armut, Gehorsam, Keuschheit oder Jungfräulichkeit. Das sind die Haltungen, die Jesus Christus selbst gelebt hat in seinem irdischen Leben, die er uns vorgelebt hat und die im Grunde eine Freiheit eben umschreiben, ein Losgelöstsein gegenüber der Welt, gegenüber den Dingen der Welt, so dass man die Freiheit hat, sie haben, also gebrauchen zu können, sich aber auch von ihnen lösen zu können, dass man nicht von den Dingen, den materiellen Dingen der Welt beherrscht wird in diesem Sinne. Und zu dieser Freiheit sind alle Christen in dieser Welt berufen. Und wenn man über das Ordensleben spricht und das Ordensleben vorstellt, dann, wie Sie selber gesagt haben, geht es nicht nur darum, sich zu überlegen, ob ich selber dazu gerufen bin, sondern es geht darum, deutlich zu machen, die Wichtigkeit von Nachfolge Christi, die Wichtigkeit der Welt in Anführungszeichen gegenüber eine heilige Freiheit zu entwickeln und den Menschen in dieser Welt auch etwas vorzuleben von einer Herrlichkeit, einem Leben, das noch vor uns liegt, auf das hin wir noch unterwegs sind.
Das bedeutet also Aussagen aus Ihrem Vortrag, Aussagen von Papst Franziskus zum Jahr des geweihten Lebens, gelten für Ordensleute genauso für, ich sag mal, Otto Normalchrist. Sie haben da gesagt, wo Ordensleute sind, da ist Freude. Also könnte man sagen, wo Christen sind, da ist Freude oder sollte Freude sein. Es sollten glückliche Männer und Frauen sein. Nachfolge in Traurigkeit ist ein Trauerzug. Das habe ich mir mitnotiert. Also das sind Sachen, wo, ja, und Sie haben ganz wesentlich auch angesprochen, diese Hoffnung als etwas, wo man Gefühl hat, man ist zur Zeit in der Krise, sicherlich vor allem in der westlichen Welt, dass eine Krise ist, vielleicht vom Ordensleben, auch, aber auch vom Verständnis der Christen, da diese Hoffnung dagegen zu setzen. Also ist es eigentlich auch eine Herausforderung an die Christen ganz allgemeiner Natur, sich dieses Kleid der Hoffnung, der Freude, des Glücks ganz neu anzuziehen.
Genau. Dazu sind wir berufen und dazu stärkt und befähigt uns auch der Herr. Nicht? Das A und O, wenn man so will, ist die Beziehung zu Jesus Christus, dass wir von Christus Ergriffene in dieser Welt leben. Und wenn der Herr in uns groß wird und lebendig mit seiner Liebe, mit seinem Geist, dann strahlen wir auch diese Freude und diese Hoffnung aus.
Ja, und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wenn man sich selber sagt, ich zünde jetzt in mir die Hoffnung an und ich mache jetzt alles, ich bringe Programme und was weiß ich, aber so wie Sie es jetzt schildern, ist es mehr so, dass es nicht so ist wie der ältere Bruder, der die Scheune voll macht, diesen großen Saal mit Zuckerrohr oder mit Zucker, sondern eher wie der zweite Bruder, der einfach ein Licht anzündet, also eigentlich eine ganz relativ wenig mitbringt, aber sich beschenken lässt von Gott und den Raum füllen lässt durch das Licht Gottes. Und vielen Dank, Pater Gregor, für dieses Gespräch. Jetzt auch nochmal, dass wir dieses Thema gottgeweihtes Leben unserer Zeit, so dieses Jahr des gottgeweihten Lebens nochmal nacherleben konnten. Und ich möchte Sie gerade bewusst bitten, wenn Sie jetzt Ihren Abschlusssegen uns zusprechen, dass Sie es vielleicht gerade in diese Richtung auch zusprechen, dass jetzt die Leute, die zuhören, ja vielleicht auch gerade dieses nochmal nachvollziehen können, ja, wie kann mein Leben irgendwie auch gottgeweiht sein?
Gerne. Es segne und behüte euch alle, die ihr berufen seid zum Zeugnis für Christus in dieser Welt, der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. 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 Ganz herzlichen Dank, Pater Gregor Lenzen.
Danke Ihnen.
Ich gebe dir mein Herz und alles, was ich bin.
Sie hörten gerade einen Vortrag von Pater Gregor Lenzen und zum Thema Zeugnis für Christus und gottgeweihtes Leben in unserer Zeit. Wir haben noch ein bisschen drüber gesprochen. Und wenn Sie mehr Informationen zu dieser Sendung haben möchten, liebe Hörer und Hörer, oder mehr Informationen über Radio Horeb als solches, können Sie sich gerne an unseren Hörerservice wenden. Der hat folgende Telefonnummer: 08328 921 110. Wenn Sie sagen, Sie möchten gerne diese Sendung noch einmal hören, vielleicht hat sie Ihnen besonders gefallen oder Sie möchten sie an andere weitergeben, gerade mit diesem Gedanken auch des gottgeweihten Lebens, Ja, dann können Sie sich gerne an unseren CD-Dienst wenden. Der hat folgende Telefonnummer: 08328 921 120. Und dann wird Ihnen gerne eine CD zugesandt. Wenn Sie möchten, können Sie auch im Internet sich informieren oder auch nachhören diese Sendung nochmal. Und zwar die Internetadresse allgemein ist www.horeb.org. Und wenn Sie die Sendung nachhören wollen, gehen Sie dort unter die Rubrik Podcast, aktuelle Sendemitschnitte, dort unter Spiritualität, dann das heutige Datum abrufen und dann ist da die Sendung für Sie hinterlegt. So viel als Serviceinformation für Sie. Zeugnis für Christus, gottgeweihtes Leben in unserer Zeit. Ich hoffe, dass es auch für Sie Anregungen dabei waren. Danke fürs Zuhören. Dies war die Spiritualität bei Radio Horeb. Ich verabschiede mich, Ihr Bodo Klose.